Heute zu Gast im Podcast ist der Carsten, Founder von Independesk.
Drum. Ja, ich bin gerade am Nachdenken. Ich glaube, genauso wie bei Spaces hat sich das auch vervierfacht, nee, sogar noch mehr. Also es sind jetzt weit über 10.000 User. Das ist natürlich total schön und da hat die Ausstrahlung von der Höhle der Löwen natürlich auch ganz, ganz viel uns geholfen, einfach um Bekanntheit zu erlangen und dass Leute es auch einfach mal ausprobieren. Einfach mal sagen, hey, ich guck mal, wo kann ich hier arbeiten in meiner Nähe.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute darf ich zum zweiten Mal den lieben Carsten von Independesk begrüßen. Und Carsten erklärt uns, wie sich Independesk seit seinem letzten Besuch, der ungefähr schon mehr als ein Jahr her ist, ja, wie sich Independesk weiterentwickelt hat und wie sie als Plattform, die es anderen Unternehmen erlaubt, freie Schreibtische stunden- oder tageweise unterzuvermieten, auf die aktuellen Trends der Arbeitswelt reagiert haben. Dabei dürfen wir auch erfahren, alles rund um den Pitch von Independesk bei Die Hülle der Löwen, und wir erfahren, welchen positiven Benefits der Besuch neben dem Investment der Löwen sonst noch hatte. Carsten zeigt uns auch, wie Customer Success bei Independesk funktioniert, wie sie Workflows integriert haben, um besser bei Kunden eingebunden zu sein, und wie wichtig es ist, die User seiner Anwendung zu schulen und ihnen die bestmögliche Nutzung mitzugeben. Zum Ende hin sprechen wir über den Arbeitsplatz der Zukunft, Vor- und Nachteile von Home und Corporate Office und darüber, welche hybriden Ansätze es gibt. Jetzt würde ich direkt in die Folge reingehen und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Carsten, das ist das zweite Mal, dass ich dich hier begrüßen darf und ich freue mich jetzt extrem, schon ein bisschen her, dass wir gesprochen haben. Heute ein neues Update von dir. Wie geht's dir?
Ja, hey, schön, dass ich wieder hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's richtig gut. Bei uns passiert gerade so viel parallel und alle haben Bock. Das Team wächst, die Investoren sind zufrieden und es ist gerade eine super spannende, schöne Zeit für uns bei Independesk.
Ja, das freut mich. Es hat sich tatsächlich einiges getan und darüber wollen wir heute natürlich wieder sprechen. Und das soll heute Thema sein. Wir haben letztens mal schon kurz drüber gesprochen, nicht in der Aufnahme, aber wie lange schon her ist, dass du quasi berichtet hast. Und ich glaube, so darf man das ja jetzt sagen, das war kurz bevor es Richtung Höhle der Löwen ging. Ich glaube, ein paar Monate vorher. Du kannst ja mal erzählen, was sich seitdem so Großartiges bei euch getan hat und warum ihr den Zeitgeist eigentlich sehr gut mit Independesk aktuell trefft.
Ja, es fühlt sich tatsächlich total lange her an, dass wir gesprochen haben, weil seitdem schon so viel passiert ist. Independesk, um das nochmal kurz zu erwähnen, ist ja quasi so das Airbnb der Arbeitswelt. Also jedes Unternehmen mit freien Schreibtischen kann die einstellen bei uns und an Leute aus der Nachbarschaft stunden- und tageweise vermieten. Schreibtische und Meetingräume kann man also einstellen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Ja, und das ist eigentlich ein total einfaches Geschäftsmodell. Und jetzt möchte man denken, dass in der Corona-Zeit da super viel passiert ist und dass alles geboomt ist. Tatsächlich hat sich ja auch ganz viel entwickelt, weil immer mehr Unternehmen auch ja mobiles Arbeiten jetzt anbieten und das auch weiterhin anbieten wollen nach der Corona-Pandemie. Aber natürlich waren auch die Homeoffice-Pflichten ein ziemliches Problem für Independesk, weil wir gehen natürlich nicht raus und machen Marketing, hey, setzt euch in irgendeinen Space, wenn gerade der eigene Arbeitgeber gesagt hat, nee, bleibt mal zu Hause. Ist ja auch gut so. Aber wir merken, wie es anzieht. Und was wir vor allem merken, ist, dass Unternehmen einen riesigen Bedarf an Coworking haben. Und darauf fokussieren wir uns jetzt. Das heißt, es hat durchaus in den letzten Monaten auch ein Umdenken im Geschäftsmodell bei uns gegeben.
Okay, was bedeutet das Umdenken oder worüber denkt ihr dann dementsprechend nach?
Also bisher war Independesk ja vor allem so, man hat sich die App geholt und hat sich dann irgendwo einfach eingebucht, spontan. Das ist weiterhin auch noch möglich. Aber unseren Fokus setzen wir jetzt tatsächlich auf Unternehmen, die das ihren Mitarbeitenden als Remote-Lösung, als Bestandteil von hybriden Arbeitskonzepten einfach ermöglichen. Das heißt, das Ganze funktioniert für Unternehmen wie eine Coworking-Mitgliedschaft. Das heißt, sie buchen sich bei uns ein Kontingent und dieses Kontingent wird dann von den Mitarbeitenden monatlich aufgebraucht. Und es ist sogar so flexibel, dass wir als Independesk quasi in der Nachbarschaft von wo die Mitarbeitenden wohnen, natürlich auch neue Locations suchen können, sodass die wirklich eine gute Alternative zum Homeoffice haben und trotzdem nicht ins Büro pendeln müssen, was ja wieder zu viel CO2-Ausstoß und zu ganz viel Lebenszeit, die drauf geht, führt.
Mhm. Das heißt also, es ist quasi so ein bisschen wie der Urban Sports Club, ja?
Ja, genau. Urban Sports Club macht das ganz ähnlich. Also da gibt es ja auch einen großen Bereich B2C, sage ich jetzt mal, dass Leute Mitgliedschaften haben. Aber ich glaube, bei denen wächst auch gerade das B2B-Segment gerade rasant. Und das ist genau eben das Gleiche, was wir merken. Unternehmen wollen flexibles Coworking und wollen dann eben sich nicht nur in einen Space in der Mitte von der Stadt einbuchen können, sondern bei ganz, ganz vielen Spaces. Und da haben wir auch ordentlich zugelegt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, denn inzwischen sind deutschlandweit mehr als 1300 Spaces buchbar über Independesk. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man einfach in der Nachbarschaft was buchen will spontan oder wenn man mal auf Reisen geht, Geschäftsreise und in einer anderen Stadt sich schnell was suchen will.
Ja, das bedeutet, hast du noch im Kopf, bei wie vielen Spaces ihr wart, als wir das erste Mal gesprochen haben?
Ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen waren, waren wir so zwischen 300 und 400 Spaces. Da waren wir gerade am Akquirieren in ganz Deutschland, aber es hat sich vervierfacht seitdem. Und das macht also derart viel Spaß, auch zu sehen. Also ich meine, ich war vor ein paar Wochen in Süddeutschland im Urlaub, in Garmisch-Partenkirchen und habe geguckt, haben wir hier auch ein Independesk, weil ich tatsächlich ein paar Calls zu machen hatte. Und dann habe ich einen Coworking-Space in einem Hotel gefunden mit Blick auf die Zugspitze. Also es war richtig idyllisch und es war einfach genau der Use Case, den ich mir immer erhofft hatte, dass man sich einfach anguckt, wo ist was in der Nähe und sich dann da stundenweise einbucht.
Und lass mich raten, die sind jetzt auf Independesk.
Genau. Also ich habe tatsächlich auf Independesk geguckt und die waren schon auf
Independesk. Ah, die waren schon drauf.
Ich habe die dort darüber gefunden. Und das ist einfach mega cool, wenn man sieht, dass man sowas in seiner Nachbarschaft findet.
Ja, das stimmt wohl. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, weil egal wo du hingehst und du einen Ort kennst, kannst du natürlich nochmal für dich selber Akquise machen, was natürlich auch nochmal ein Pluspunkt dahingehend ist. Aber ich finde es spannend, weil egal wo du halt bist, du kannst darauf achten, sind hier Sachen, die vielleicht noch nicht auf Independesk sind. Und dann kannst du die natürlich angehen, weil wenn du es eh cool findest, würdest du wahrscheinlich sowieso anfragen, ob du so einen Termin, also so einen Schreibtisch dort buchen kannst, ne?
Ja, aber ich meine gerade jetzt mit der Arbeitgeberlösung, da ist es natürlich so, dass dann auch die Arbeitnehmer sagen können, hey, es wäre cool, dass jetzt in dem und dem Stadtteil oder in dem Vorort oder in der Kleinstadt, dass es da auch was gibt. Und entweder sie sagen uns selber, geben uns selber Hinweise, wo sie gerne arbeiten wollen würden, oder unser Location-Team zieht halt los und akquiriert ein paar Spaces. Das ist was wir dann natürlich wunderbar anbieten können. Da sind wir flexibler als jede Coworking-Kette, weil wir natürlich das nicht selber einrichten und servicen müssen, sondern immer auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr habt auch ein eigenes Team, was sich nur auf die Locations spezialisiert. Jetzt hast du auch eben gesagt, von den Locations her seid ihr um ein Vielfaches gewachsen, also viermal so viel ist dazugekommen. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, ne? Ihr wart bei Hülle der Löwen, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Auf der anderen Seite denkt man sich natürlich, okay, das ist schon gut für die Spaces, aber am Ende muss ja jemand das Space auch buchen. Das heißt ja, entscheidend dafür sind nicht nur die Anzahl der Spaces für euch, sondern auch die Anzahl der Buchungen von zum Beispiel Leuten wie dir, wie mir oder wem auch immer, der halt den Platz bucht. Wie sieht das da aus? Hat sich das auch hoffentlich doch um ein Vielfaches erhöht?
Ja, ich bin gerade am Nachdenken. Ich glaube, genauso wie bei Spaces hat sich das auch vervierfacht, nee, sogar noch mehr. Also es sind jetzt weit über 10.000 User. Das ist natürlich total schön und da hat die Ausstrahlung von der Höhle der Löwen natürlich auch ganz, ganz viel uns geholfen, einfach um Bekanntheit zu erlangen und dass Leute es auch einfach mal ausprobieren. Einfach mal sagen, hey, ich guck mal, wo kann ich hier arbeiten in meiner Nähe.
Ja, das heißt also, das ist mitgewachsen, was natürlich für das Produkt auch spricht. Und nicht nur heißt, ja, ich habe eine große Auswahl an Spaces, aber irgendwie bucht das keiner, das würde ja auch nicht viel bringen. Und du hast jetzt erwähnt, Höhle der Löwen war ein großer Faktor für euch. Das hört man ja tatsächlich immer wieder, dass der Marketing-Effekt dort sehr, sehr groß ist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, zumindest das, was du erzählen darfst, ein bisschen raushauen. Wie war es denn für dich, dort zu stehen und kannst du mal deine persönliche Meinung dazu preisgeben? Ich meine, kannst natürlich auch verraten, was daraus geworden ist, weil vielleicht nicht jeder schaut das. Aber gerade der Marketing-Effekt dort hinter ist ja eigentlich der Spannende in dem Moment.
Absolut. Und was darf ich verraten? Ich darf, glaube ich, tatsächlich alles verraten, weil es eine Sendung ist, die genauso abläuft, wie man sie sieht. Also ich meine, natürlich werden rechts und links noch ein paar Aufnahmen gemacht, wie ich da ankomme und so. Das ist schon alles, das ist natürlich vorher alles gefilmt und gedreht. Es ist nicht spontan. Aber der Moment, in dem man in der Höhle der Löwen steht und den Pitch hält und dann auch verhandelt mit den Investoren, der ist genauso, wie man, ja, wie man eben dann auch tatsächlich da steht an dem Tag. Also ich war ziemlich aufgeregt an dem Tag und es war irgendwie ein richtig voller Drehtag und ich war dann so am Spätnachmittag dran, dann wurde ich eben ins Studio gerufen, ja, und dann hat mein Herz sonst wohin geschlagen und dann ging es da rein und dann standen da die Investoren und dann habe ich meinen Pitch gehalten. Und ich muss sagen, die waren unglaublich wohlwollend. Also die fanden das, die Idee großartig, das Geschäftsmodell großartig. Die konnten sich das auch mit mir richtig gut vorstellen. Und so habe ich dann von 5 Löwen, nur einer wollte nicht investieren, weil es nicht sein Beschlag ist quasi. Aber alle anderen haben mir einen Vorschlag gemacht. Und am Ende habe ich mich entschieden für Carsten Maschmeyer und Georg Kofler, die ich sogar noch hochhandeln konnte ein bisschen. Also es ist einfach super gut gelaufen. Dadurch, dass alle einen Vorschlag gemacht haben, habe ich mich kurz zurückgezogen, habe telefoniert mit meinem Co-Geschäftsführer und wir haben uns entschlossen, da einfach noch ein bisschen höher zu pokern. Und das hat auch sehr gut funktioniert und am Ende haben sie eingeschlagen. Ja, und was dann kam, ist etwas, was ich auch so niemals gedacht hätte. Wir haben also dann verhandelt quasi dann noch im Privaten quasi dann in der Runde. Und es wurde aber genau das, was wir in der Höhle der Löwen besprochen hatten, 1:1 so umgesetzt. Also das, was man manchmal in Gerüchten hört irgendwie, ja, und dann kommt das alles so nicht zustande. Aus Investorensicht kann ich sagen, wird immer genau das eingehalten, wozu sie auch die Zusage gegeben haben. Natürlich gibt es bei Gründern manchmal irgendwas, was man verheimlicht hat oder so. Das sollte man aber eigentlich, also das sollte man nicht machen. Dann ist es ja total verständlich, warum ein Deal dann noch platzen kann. Unser Deal hat auf jeden Fall genauso zu den Konditionen, wie sie auch in der Höhle der Löwen vereinbart wurden, funktioniert. Und seitdem haben wir da zwei ganz, ganz tolle Investorenteams am Start, die uns ja sehr, sehr, sehr krass unterstützen. Hätte ich nie so gedacht.
Ja, es war so ein positives Erlebnis. Jetzt musst du natürlich noch für alle, die nicht zugehört haben, zugeschaut haben, verraten, wie der Deal war.
Ja, also ich bin reingegangen in die Höhle der Löwen mit der Frage, also ich habe gefragt nach 150.000 für 15% der Anteile. Und ich bin rausgegangen mit dem Deal 200.000 für 15% der Anteile. Habe also insgesamt 50.000 Euro mehr eingesammelt, als ich es mir eigentlich vorgenommen hatte.
Sehr cool. Und das ist natürlich dann auch, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, Working Capital, weil ihr seid mitarbeitermäßig auch sehr, sehr gut gewachsen. Das muss man auch sehr gut sagen. Aber eine Sache, die ich gerne noch ein bisschen von dir erfahren möchte, ist, den Moment, wo du dort warst, den habe ich verstanden. Und auch, dass ihr ein Investment bekommen habt, auch. Wie war es denn zu dem Zeitpunkt, als bekannt gegeben, also gut, für dich war schon klar, du wirst ausgestrahlt, du hast ein Investment bekommen, aber wie war denn so der Effekt der Ausstrahlung, weil das hatte wirklich einen überaus positiven Effekt bei euch, marketingtechnisch für Independence selber?
Krasser Impact, auf jeden Fall für uns. Also es ist nicht nur so, dass da an dem Tag, an dem Abend die User- und Space-Zahlen schlagartig ansteigen, sondern insgesamt hat sich auch unsere Bekanntheit einfach wirklich krass gesteigert in dem Moment. Also wenn wir jetzt irgendeinen Space akquirieren, dann ist es plötzlich völlig klar, ja, Independence habe ich doch schon mal gehört, ihr wart doch bei Höhle der Löwen. Also man macht sich kein Bild davon, wie wichtig es ist, bekannt zu sein. Und das schafft man durch Höhle der Löwen auf jeden Fall. Und an dem Abend selbst, naja, da waren wir hier alle zusammen, saß das ganze Team hier und alle uns nahestehenden, ja, Beraterinnen und Berater, Dienstleisterinnen und Dienstleister. Aber eben auch Georg Kofler ist vorbeigekommen und Carsten Maschmeyer hat uns angerufen sofort nach dem Deal, quasi nachdem der ausgestrahlt war. Also auch da sehr, sehr viel Wohlwollen und sehr, sehr viel Lust auf Zukunft.
Sehr schön. Vielleicht ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber was würdest du sagen, nur an dem Tag an Spaces und Buchungen, was würdest du schätzen, ist reingekommen?
Buchungen vielleicht 100, 200, was aber völlig, okay, also völlig in Ordnung ist dafür, dass man, das ist halt am Abend und man sortiert sein Leben ja nicht eben mal schnell um, bloß weil man fernguckt. Und Spaces, ja, 300, 400 Spaces, kann ich mir schon vorstellen.
Oh, sehr stark.
Ja. Also es war einfach wirklich sehr, hatte sehr, sehr viel Impact, diese Ausstrahlung. Und ja, war für uns ein absoluter Schlüsselmoment in der Firmengeschichte bisher.
Ja, sehr cool. Auch nochmal hier einen herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und es ist ja weitergegangen. Das ist ja das Schöne. Es ist noch viel mehr dazugekommen. Kannst ja einmal kurz verraten. Ich weiß, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, ich weiß auch gar nicht mehr, wie groß euer Team war, als wir auch dort das erste Mal gesprochen haben, aber es ist jetzt auch deutlich größer. Das heißt also, wo ist das Working Capital denn von Carsten Maschmeyer und Co. hingeflossen?
Ja, wir sind extrem gewachsen. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, werden wir so um die 6 Mitarbeitenden gehabt haben. Jetzt sind wir bei 17 Leuten. Und das ist eine schöne Teamgröße, um wirklich ganz viel Impact zu haben und die Welt zu verändern. Weil wir jetzt eben so eine Größe haben, wo wir unterschiedliche Bereiche haben. Also wir haben für den Vertrieb, wir haben das Location-Team, wir haben das Produkt-Team, das UX-Team. Also wir haben das ganz schön aufgeklustert und das sind, überall sitzen jetzt eben Expertinnen und Experten in ihrem Bereich. Und das ist total schön zu sehen, auf was für einem Niveau und mit was für einer Energie daran gearbeitet wird, aus Independence wirklich die Hybrid-Workplace-Lösung zu machen.
Ja, das Team spielt dabei wahrscheinlich eine ganz große Rolle, denn wenn man in Teams arbeitet, sind Aufgaben sehr schnell erledigt, können schnell erledigt sein und können sehr gut delegiert werden. Was glaubst du mit Wachstum des Teams? Wie hat sich das Wachstum des Teams auf das Wachstum der Nutzerzahlen ausgewirkt? Also was sind so die effizienten Dinge, die ihr einfach anders gemacht habt, um nach der Höhle der Löwen auch nochmal ein gutes Wachstum vollziehen zu können? Weil ich glaube, einschätzbar Höhle der Löwen, Ausstrahlung, wann war das ungefähr?
Das war im September.
Im September. Und seitdem ist ja trotzdem, gut, ist trotzdem ein halbes Jahr, aber da ist ja trotzdem viel passiert, was nach der Höhle der Löwen passiert ist. Also was würdest du sagen, sind die Dinge, die ihr großartig verändert habt, auch in Bezug auf eure Teams, die zu mehr Buchungen, mehr Places geführt haben?
Also ein Schlüsselfaktor ist tatsächlich die Ausrichtung auf B2B, an Unternehmen heranzutreten und denen Coworking-Budgets zu verkaufen, weil das für sie einfach ja sinnvoll ist. Es ist eine Win-Win-Situation und darüber kommen einfach wirklich auch gute Buchungen zustande. Da haben wir inzwischen auch echt große Player mit am Start, die da irgendwie ihren Mitarbeitenden cool das anbieten. Das ist das eine. Das andere ist, eine absolute Produktfokussierung. Also zu sagen, okay, wir müssen zusehen, wir haben jetzt diese Lösung und das war ein MVP, also so ein Minimalprodukt, als wir quasi an den Start gegangen sind, das immer wieder weiter zu verfeinern und auch im Research immer wieder zu gucken, was wollen denn die Nutzer? Das hat sich wirklich ausgezahlt. Denn dadurch haben wir zum Beispiel nicht mehr nur Schreibtische, die wir anbieten, sondern auch Meetingräume, die man sich jetzt buchen kann auf Independesk. Das heißt, gerade für Teams ist das total spannend, wenn man sagt, okay, ich sitze heute hier sowieso in einem Coworking Space, komm doch vorbei, dann buchen wir uns hier noch einen Meetingraum und dann können wir zusammen ein Meeting machen. Das ist etwas, was maßgeblich eben durch das Produktteam vorangetrieben wurde. Und wo wir einfach merken, wir können jetzt einfach einen guten Service anbieten. Und das wird auch honoriert dadurch, dass Leute häufiger buchen und Independesk einfach in ihr Arbeitsleben integrieren.
Okay, also B2B war dafür in der Produktdiversifizierung quasi ein sehr, sehr großer Schlüsselpunkt. Das lässt natürlich auch darauf führen, okay, wie gehe ich denn jetzt überhaupt B2B-Unternehmen an und verkaufe denen das Urban Sports Club, die Urban Sports Club Mitgliedschaft für Independesk, wenn man das so sagen kann. Ja. Wie hat sich das auch verändert in Bezug auf Sales? Also wie seid ihr dann an die Leute rangegangen, um denen zu dieses Produkt am Endeffekt auch zu verkaufen? Weil das Produkt ist dann zwar da, aber verkauft werden muss es ja trotzdem.
Das stimmt. Deswegen haben wir unser Sales-Team auch aufgestockt. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, menschlich ranzugehen. Also ein Vertriebler ist heute nicht mehr die Powerkanone, die die ganze Zeit nur Abschlüsse macht, sondern es hängt mit ganz, ganz viel Erklären zusammen, Ängste zu nehmen, Vertrauen aufzubauen. Also auch inhaltlich die Unternehmen zu begleiten, das hybride Arbeiten voranzubringen, dass sie sich das auch einfach zutrauen, sie an die Hand zu nehmen und wirklich ein Partner zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Das haben wir tatsächlich gelernt, dass wir als Unternehmen unsere Partner, also unsere Kunden, wirklich als Partner betrachten und mit denen gemeinsam individuelle Arbeitskonzepte entwickeln. Weil kein Unternehmen ist wie das andere und da muss man eben auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Rücksicht nehmen.
Das heißt, Individualisierung, Personalisierung spielt da eine große Rolle. Kannst du denn mal ein Beispiel nennen? Also, weil für mich ist es immer noch ein wenig unschlüssig, wie ihr auf diese Unternehmen zugeht und was ihr denen am Ende pitcht. Also erstmal geht ihr auf die Unternehmen zu in Form von Sales-Teams, die anrufen, in Form von E-Mails. Wie kommt ihr an diese vertrieblermäßigen Leads ran und was wird mit diesen Leads besprochen?
Also wir haben ganz, ganz viele Content-Formate. Das heißt, ich halte sehr, sehr viele Vorträge und Workshops und Webinare. Und darüber kommen eigentlich immer interessierte Unternehmen, die sich hinterher dann eben mehr damit beschäftigen wollen. Und da machen wir dann eben Follow-up-Calls. Das sind dann eben wirklich Telefonate oder Videopräsentationen. Und da ist es ganz oft auch einfach das Angebot von uns, Independesk Coworking, eben die Independesk-Mitgliedschaft, einfach mal auszuprobieren für ein Jahr beispielsweise und danach einzuschätzen, hey, ist das etwas, was wir dann jetzt auch genutzt haben und was für uns sinnvoll ist? Und das Feedback, was wir jetzt schon in den ersten Monaten kriegen, nachdem wir das als Produkt eingeführt haben, ist überwältigend, weil Unternehmen einfach merken, welche Freiräume sich da für sie auch ergeben. Aber auch da ist total wichtig, nicht zu sagen, jetzt ist der Verkaufsprozess abgeschlossen und jetzt have fun damit quasi, sondern da müssen wir auch in die dauerhafte Betreuung rein. Das heißt, aus demjenigen, der das Ganze verkauft hat, wird gleichzeitig auch ein Partner für hybrides Arbeiten, also ein Ansprechpartner auf unserer Seite, den man immer anrufen kann, wenn ein Mitarbeiter gerade sich unwohl fühlt oder wenn gerade irgendeine Fragestellung aufkommt, dann ist der Ansprechpartner bei uns. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass man eben nicht so unpersönlich ist, wie es oft in Prozessen, skalierten Prozessen heutzutage der Fall ist.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Das führt ja dann quasi auch dazu, dass man auf einer ganz anderen Ebene mit diesen Leuten in Verbindung steht. Also nicht nur in Verbindung in Bezug darauf, dass man mit denen persönlich redet, sondern man lernt die Leute ja auch ein bisschen anders kennen. Und die Frage, die sich mir jetzt daraus quasi so ein bisschen erstellt, ist, wenn ihr jetzt auf die Leute zugeht und du hast gesagt, ihr macht ganz viel Content in Form von Webinaren etc., die werden wahrscheinlich teilweise auch bestimmt beworben etc. pp. Heißt das denn, und dann hast du einen guten Punkt erwähnt, sagt man auch, okay, das Produkt kann sich auch einfach mal austesten lassen für jemanden. Bedeutet das denn aber dann im Umkehrschluss, verkauft man über das Produkt, weil man sagt, alles klar, das Produkt ist so gut, das verkauft sich darüber quasi alleine. Das ist ein sehr guter Punkt. Aber vielleicht ein Detail, was dazukommt, was ich mich jetzt frage, wenn das Produkt dann quasi dafür spricht und jemand kann das einfach mal ja nutzen, ist das dann trotzdem quasi, kann ich mir das dann vorstellen, wie so ein Free-Trial, wie so ein Freemium-Modell in einer typischen SaaS, oder muss der Kunde trotzdem ein Engagement mitbringen und sagen, ey, ich zahle dafür vielleicht einen geringeren Beitrag oder was weiß ich?
Der Kunde muss trotzdem Engagement mitbringen. Ich sag dir auch, okay, warum. Wir merken, dass wenn Unternehmen kein Engagement haben, dann ändern sie auch nichts an ihren Prozessen und Routinen. Und wir wollen ja im Unternehmen auch wirklich was verändern. Wir wollen Ansprechpartner sein für eine bessere Arbeitswelt. Und das schaffen wir nur, erstens den Service können wir nur aufrechterhalten, wenn es auch Budget gibt. Und zweitens auch dieser Kostendruck. Hey, wir haben da was eingekauft als Unternehmen, jetzt müssen wir es aber auch nutzen. Der ist nicht zu unterschätzen. Das ist extrem wichtig, dass Unternehmen das verstehen. Wenn sie sich für Independence committen auf eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 12 Monate, dann müssen sie es ausprobieren. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass alle im Unternehmen auch das mitkriegen und lernen, flexibel zu arbeiten. Und ja, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die sich auch committen, dass die nicht nur sagen, ja, mach uns da mal einen Account und dann passiert nichts. Mhm. Sondern da muss wirklich jeden Monat muss was abgehen vom Konto, sodass die Unternehmen eben einen gewissen Leidensdruck haben, auch was zu verändern.
Mhm. Das bedeutet aber dann auch im Umkehrschluss, ist das dann immer etwas Individuelles in einem Angebot? Also kannst du sagen, zum Beispiel gibt es dafür Festpreise? Also das Unternehmen bezahlt, keine Ahnung wie viele, 200 oder 300 € im Monat, was weiß ich, 1.000 €. Sind das Packages, die jeder buchen kann, oder ist es immer individuell?
Na, es ist insofern individuell, als dass das Budget tatsächlich festgelegt werden kann, aber es gibt bestimmte Stufen. Also ab 500 € geht es bei uns grundsätzlich los mit Independence Coworking, 500 € pro Monat. Mhm. Und dann geht es ab 2.000 € hat man eben jemanden, also einen ständigen Ansprechpartner da, der auch regelmäßige Betreuungscalls macht, wo eben gemeinsam quasi an der Arbeit der Zukunft für das spezielle Unternehmen gearbeitet wird. Und dann ab 5.000 € machen wir eben dieses Location Scouting. Das heißt, wenn man dann mal remote irgendjemanden einstellt, weil sich in der eigenen Stadt niemand beworben hat auf die Stelle, dann können wir halt sagen, okay, in der Stadt hatten wir jetzt bisher noch nichts. Dann gucken wir doch mal nach 5, 6, 7 anderen Spaces, die da noch gesucht werden für. Und das sind unterschiedliche Commitment-Stränge oder Commitment-Intensitäten. Und ab 500 geht es eben los. Das kann man einfach gut mal ausprobieren.
Ja, das staffelt sich das dann auch später noch pro Mitarbeiter, oder war das das dann?
Das war das dann tatsächlich, okay. weil wir natürlich auch sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Preise. Also dadurch, dass die Anbieter die Preise selber festlegen und sich das dann immer auf Stunden runterbricht, ist es halt super individuell und lässt sich gar nicht gut in Pakete schnüren. Weil beispielsweise ein normaler Desk kostet beispielsweise in Berlin, wo wir jetzt hier sitzen, so zwischen 2 und 10 € pro Stunde. Also findet man schon auch auf der Plattform, dass man nur 2 € die Stunde zahlen muss. Wenn man sich jetzt aber einen Meetingraum bucht, dann ist das schon mal ein ganz anderes Kaliber, weil da hängt es wirklich davon ab, was man sich bucht. Es kann schon mal ein paar 100 € auch zum Teil pro Stunde kosten. Das heißt, je nach Nutzungsverhalten sind unterschiedlich viele Stunden, die in den Paketen enthalten sind.
Ja, das bedeutet, im Vertrieb ist das dann auch nochmal eine andere Ansprache. Das führt wahrscheinlich dazu, dass ihr auch längere Sales-Cycles habt.
So ist das leider.
Gehe ich jetzt mal davon aus.
So ist das leider, aber vielleicht ist das leider auch ein zum Glück, weil wenn sich dann erstmal ein Unternehmen committed hat, dann sind die auch echt glücklich mit uns und können auch echt von der Partnerschaft profitieren. Und das ist halt, wenn man schon ein paar Mal gesprochen hat, merkt man auch, passt das vielleicht nicht. Es gibt Unternehmen, für die das gar nicht passt. Also wenn wir zum Beispiel herausfinden, dass das Unternehmen sehr, sehr hierarchisch, altstrukturell noch denkt, und quasi der Chef selber immer sagt, ja, es müssen alle im Office sein, dann ist Independence vielleicht nicht die richtige Lösung. Und das stellt sich ja dann auch erst in den Calls heraus, so in den Beratungsterminen.
Ja, das heißt also, dort ist es auch ein anderer Vertrieb einfach, auch vom Marketing her, an diese gewissen Leute zu kommen und mit den Verantwortlichen zu sprechen. Ist das denn dann auch so, dass das bei euch durch verschiedene Abteilungen durchläuft, also dass es verschiedene Abteilungen durchläuft, oder gibt es immer diese eine verantwortliche Person, der ihr spricht, die sich am Ende auch dafür entscheidet? Weil ich habe den Eindruck, das kommt mir schon sehr einer Enterprise-Lösung nahe, weil dort sind eigentlich immer dieselben Abläufe. Die haben Demo-Calls, wo was gezeigt wird, die haben lange Sale-Cycles, weil es immer durch verschiedene Abteilungen durch muss. Und eigentlich, wenn du den Sale gemacht hast, dann bist du dich am Freuen, aber dann fängt eigentlich der Spaß an, weil Customer Success ist eigentlich der kritischste Punkt bei Enterprise Softwares, weil eben der es kauft, meistens gar nicht der ist, der es nutzt.
Ja. Das kommt natürlich voll auf die Größe des Unternehmens an. Also wir haben schon so ein paar Big Player mit mehreren tausend Mitarbeitenden, die dann, wo das tatsächlich so war, dass wir durch unterschiedliche Abteilungen durch mussten. Mhm. Aber ich sag mal, gerade so im Mittelstand ist es dann doch auch der eine Entscheider noch irgendwie, der da, einmal Ja und Amen sagt und das dann eben weitergibt. Aber ja, du hast recht, auch da ist es dann, der Entscheider ist nicht unbedingt derjenige, der es auch nutzt.
Ja, das heißt also, ihr müsst dann, und das ist ja das, was du eben gesagt hast, ihr wollt ja nicht, dass es einfach so nur so ein Account ist und das ist irgendwie so ein Commitment. Auch dieses Commitment, nur weil es geldtechnisch geleistet worden ist, heißt das übrigens nicht, dass jemand dann auch sagt, jetzt benutze ich das aber die ganze Zeit. Dafür müsst ihr ja trotzdem irgendwie noch sorgen.
Absolut.
Wie ist das für euch möglich, dass den Punkt Customer Success wirklich voll zu durchlaufen und dass der Kunde darüber hinaus halt auch bleibt und wirklich merkt, dass das, was ihr ihm verkauft habt, einen langfristigen Input darauf hat und ihm wirklich was bringt?
Das hat unterschiedliche Bestandteile. Das eine, am skalierbarsten, sind natürlich Workflows, E-Mail- und Nachrichten-Workflows, die wir integrieren in unsere App. Also wo einfach klar ist, du kriegst jeden Montag eine Mail, hey, wo buchst du diese Woche als Employee quasi. Dann ist es die persönliche Betreuung durch einen Customer Success Manager. Und da wird natürlich in diesen regelmäßigen Calls wird darüber gesprochen, wie kriegen wir eine häufigere Nutzung hin, wie kriegen wir es hin, dass auch die richtigen Use Cases abgebildet werden. Und das hat dann auch ganz viel mit Education zu tun. Also wie können wir die Mitarbeitenden schulen, dass sie einfach das in ihrem Mindset haben, wofür kann ich Independence optimal nutzen und das dann im Idealfall in dem Moment, in dem sie so einen Use Case haben, dann auch tatsächlich nutzen. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Lernen dabei auf Mitarbeitendenseite. Das heißt, das ist der Bereich Customer Success Manager. Und der dritte Bereich ist dann auch tatsächlich mit dem Unternehmen, mit der internen Kommunikation vom Unternehmen im engen Austausch zu sein und denen auch Materialien an die Hand zu geben, wie sie das in ihrem Unternehmen selber auch platzieren können, als Corporate Benefit auch bewerben können und so weiter.
Okay. Sehr interessant, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für die meisten. Und gerade wenn man in höherpreisige Produkte geht, wird das halt auch ein bisschen an den Erwartungen des Kunden gemessen. Das heißt also natürlich, wenn du dem damit will ich jetzt nicht sagen, wenn du einem Kunden was für 5.000 Euro verkaufst, als für 2.000, sind unbedingt die Erwartungen extrem anders. Das würde ich nicht mal glauben. Aber es ist halt was anderes, auch in dem Produkt, was ihr gebaut habt, weil es einfach zu ganz anderen Sachen innerhalb des Unternehmens führt. Ob das Sales Cycles sind, ob das das Aufbau des Vertriebsteams ist, was vielleicht andere Leistungen machen muss als zum Beispiel das Location-Team. Weil bei einer Location stelle ich mir das halt recht easy vor, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, ja, dass das halt deutlich einfacher ist, eine Location anzufragen und zu sagen, ey, wir würden euch gerne hier mit draufnehmen, wir sorgen für Kunden, ihr müsst ein bisschen was abgeben. So, das war es halt.
Und der Prozess ist viel, viel einfacher und gar nicht zu vergleichen, steht nicht im Verhältnis. Aber ja, so ist es halt. Das haben wir herausgefunden, ja, dass so Wachstum auch für uns schneller umzusetzen ist, einfach über größere Player zu gehen, eben Unternehmen, die sich jetzt alle nach der Corona-Pandemie darüber Gedanken machen, wie arbeiten wir am besten, wie positionieren wir uns im War for Talents. Diese Themen, die schwingen ja auch immer mit.
Ja, definitiv. Kannst du vielleicht, um so ein bisschen Richtung Abschluss zu kommen, einmal ganz kurz erzählen in Bezug auf die neuen B2B-Geschäfte. Bei wie vielen Unternehmen habt ihr das jetzt schon implementiert zu dem Zeitpunkt, die das, also wo wurden die Sachen schon verkauft und in welcher Höhe?
Also so ein Durchschnittsbon-Volumen würde ich tatsächlich so auf 2.500 Euro setzen, mhm, weil das ist so ein ganz guter Mittelweg. Da können Unternehmen, Das ist zu wenig Geld, um wirklich flächendeckend für so ein großes Unternehmen aktiv zu werden. Aber es ist, mhm, einfach so ein ganz nettes Ausprobiergeld, ne, wo man einfach mal, ja, einen Testballon starten kann mit irgendeinem Pilotteam. Und wir haben es schon bei, ich denke, so zwischen 20 und 30 großen Corporates im Einsatz. Sehr cool. Und dann einer ganzen Menge eben auch kleineren und mittelständischen Unternehmen. Also ich meine, es kann, ja, natürlich auch die kleine Marketingagentur von um die Ecke, die jetzt irgendwie gerade wächst, für die ist das auch cool zum Ausprobieren. Aber eben auch der Mittelständler, der irgendwie sagt, ich muss jetzt gerade Flächen reduzieren, die nutzen das auch. Also da haben wir schon einen guten Zulauf und da merken wir, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was gerade alle betrifft.
Ja, sehr spannend. Denn damit schließt sich am Ende der Kreis. Denn jetzt wissen wir, wie viele Spaces dort sind, wie viele Buchungen normalen Spaces da stattfinden und auch, wie valide das Geschäftsmodell, was ihr erst vor einem halben Jahr gestartet habt, schon aktuell funktioniert. Und das ist natürlich sehr schön zu hören, weil das muss man aufgrund der langen Sales Cycles etc. auch erstmal in diesem halben Jahr so schaffen. Das muss man so gesagt haben.
Ja, danke. Das war auch wirklich nicht leicht. Da sind ganz, ganz viel, ist ganz, ganz viel Herzblut und ganz, ganz viel Energie von meinem Vertriebsteam reingeflossen. Ja, und am Ende arbeiten wir einfach dafür. Ich glaube, das ist das, was uns hier alle verbindet, Dinge anders zu machen, Unternehmen dabei zu helfen, Dinge anders zu machen und sich irgendwie future-proof aufzustellen.
Mhm. Was ist denn für dich, um mal so Richtung wirklich Abschluss zu kommen, was ist denn für dich future-proof? Also wie sieht denn für dich die ideale Arbeitswelt in der Zukunft aus?
Also um mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, ich glaube nicht, dass es Corporate-Büros in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Im Gegenteil, ich halte das Corporate Office für einen total wichtigen Ort, um sich auszutauschen, um zu interagieren, Meetings zu machen. Man wird dorthin einfach nicht mehr pendeln, um jeden Tag irgendwie vor sich hin zu arbeiten. Das wird nicht passieren. Gleichzeitig, ja, sehe ich, dass Homeoffice echt, echt unfair ist. Also da gibt's auch zum Teil einen krassen Gender Gap, wenn es darum geht, wer hat ein Arbeitszimmer zu Hause, also ein dedicated Workplace, und wer arbeitet irgendwie in der Küche oder im Wohnzimmer, also in den Privaträumen. Da gibt's einen krassen Gender-Unterschied und auch Einkommensunterschied natürlich. Ja. Insofern ist das ein Thema, was auch zu behandeln ist. Ich glaube, die Zukunft der Arbeitswelt ist hybrid. Das heißt, für ein Unternehmen gilt es, sich maximal flexibel aufzustellen, alles möglich zu machen, was die Bedürfnisse der Mitarbeitenden irgendwie ja befriedigt und denen hilft, produktiver und kreativer zu sein. Und da ist einfach die maximale Flexibilität die beste Lösung, ob man nur ins Büro fährt, im Homeoffice sitzt oder sich ein Independence bucht, weil man am Ende als Unternehmen performen muss. Und alles, was Unternehmen und Mitarbeitenden dabei hilft, so gut zu performen, ist gut und ist sinnvoll. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich so ein Puzzle aus ganz, ganz vielen Bestandteilen.
Ja, sehr spannend. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich gehe in eine ähnliche Richtung wie du. Was ich halt finde, ist, komplettes Homeoffice ist zum Beispiel etwas, was ich nicht so ganz vertreten kann, weil ich weiß, wie es ist, vielleicht mal 1-2 Jahre im Homeoffice zu arbeiten. Und Homeoffice kann Leute sehr schnell kaputt machen. Ja. Weil du niemals in den Workload richtig kommst, wie als wenn du eigentlich offiziell zur Arbeit gehst. Und ich glaube auch, dass es einen krassen Unterschied geben muss, einen krassen Gap between das ist Arbeit und das ist privat. Und das ist halt schwierig, wenn du auf Dauer nur zu Hause arbeitest, weil du kannst dagegen gar nicht vorgehen, dass du zwangsläufig von privaten Sachen umgeben bist und abgelenkt wirst. Das ist einfach so. Das ist mir genauso passiert, also wenn du halt zu Hause arbeitest und du gehst in die Küche, du kommst am Fernseher vorbei, du denkst automatisch daran, was anderes zu machen.
Absolut.
Das heißt nicht, dass Homeoffice keine Option ist. Ich glaube nur einfach, dass dieses komplette Remote-Arbeiten langfristig nicht für ein volles Team gesund ist. Das glaube ich. Sondern ich glaube auch daran, dass Menschen nicht nur vor dem Bildschirm hocken sollen und sich treffen sollen, sondern auch in Real-Time miteinander arbeiten sollen, mal vielleicht gemeinsam an einem Flipchart stehen sollen oder von mir aus auch in einem Raum sitzen sollen und das vielleicht nicht jeden Monat nur einmal passieren sollte. Das ist so das, wo ich glaube, dass das gut ist. Man muss den Mitarbeitern immer mehr bieten. Ich glaube auch, dass sich weniger die Mitarbeiter bei dir bewerben, sondern du bei Mitarbeitern. Absolut. Das wird immer so sein. Also glaube ich zumindest, weil gutes Personal zu finden ist sehr, sehr schwierig geworden heute. Und ich glaube auch, dass viele damit Probleme haben, nicht nur Mitarbeiter zu finden, sondern sich auch darauf einzulassen. Und um einmal zum Abschluss zu kommen und Richtung Probleme zu gehen, was ich halt immer schön finde, es entsteht halt manchmal der Eindruck, als wäre alles super gut und super schön. Aber ich glaube auch bei euch, bei Independence, gibt es Sachen, die nicht so gut laufen. Und die vielleicht auch verbesserungswürdig sind oder wo du sagst, boah, eigentlich kacke, dass das so läuft, das kann eigentlich besser laufen in Bezug auf das, was du jetzt alles erzählt hast. Und ich würde vielleicht gerne mal von dir 1-2 Sachen hören, die auch, wo ihr echt Probleme mit habt und die wirklich nicht gut laufen, weil in den meisten Fällen ist es nicht immer die schönste Gründerstory, die man hört, dass alles so kunterbunt und schön ist. Es ist eigentlich, 80% ist eigentlich scheiße, 20% ist gut, aber 20% wird immer gezeigt. Aber wo sind die 80%?
Da würde ich vehement widersprechen. Ich halte gerade ganz, ganz viel hier für sehr, sehr gut. Vielleicht liegt es aber auch gerade an der Phase, in der wir sind, die einfach, wir sind finanziert, wir können Dinge ausprobieren, wir können uns fokussieren. Das ist etwas, was gerade wahnsinnig wertvoll ist. Trotzdem, 2 Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Das erste ist, wir sind jetzt gewachsen von irgendwie 6 auf 17 Mitarbeitende. Und da haben wir gemerkt, wie schwierig das ist. Wir finden keine guten Leute. Und ich habe gesagt, ich will nur richtig, richtig gute Leute. Also haben wir ganz lange ja zu wenig Leute gehabt. Heißt, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, die wir uns gesteckt hatten, weil wir einfach die Manpower dahinter nicht hatten. Jetzt ist es anders. Jetzt haben wir, also wir haben gute Leute gefunden, aber es hat eben länger gebraucht, als wir dachten. Und da sind wir zum Teil echt noch 1-2 extra Runden gelaufen, um wirklich ein sehr, sehr gutes Team einzusammeln. Das heißt, das ist etwas, da sind wir mit unseren Zielen einfach ein bisschen hinten an gewesen und ja, auch immer noch. Also das ist was halt sich jetzt mitzieht. Aber jetzt haben wir gute Leute und jetzt wird sich das langsam hoffentlich aufbrauchen. Und das Zweite ist, wir haben, als es als es die dritte oder vierte Welle der Corona-Pandemie gab, haben wir ein Tool entwickelt, weil es geht ja bei uns immer um Workplace und so ein Zugangstool, mit dem man eben kontrollieren kann, ist derjenige geimpft, ist der getestet, aber das eben voll anonymisiert und datenschutzkonform, dass man als Mitarbeiter nur noch quasi sein Zertifikat hochlädt und der Arbeitgeber nicht sieht, der ist geimpft oder irgendwas, sondern der kriegt einfach am Empfang einen grünen oder einen roten Bildschirm. Also wir übernehmen die Prüfung quasi. Mhm. Und das haben wir gelauncht. Und eine Woche später wurde von der Bundesregierung der stufenweise Öffnungsplan für die Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Und in dem Moment ist natürlich die Nachfrage derart gedroppt, dass wir da überhaupt keine Chance mehr gerade haben, dieses Produkt an den Markt zu bringen. Jetzt kann man das Ganze ins Positive wenden und kann sagen, okay, dadurch fokussieren wir uns auf das, was gerade wirklich wichtig ist. Und das ist Independence Coworking. Aber es ist ein Produkt, was wir entwickelt haben, wo wir Energie reingesteckt haben, was wir jetzt gerade gar nicht verkaufen können.
Mhm. Auch spannend zu hören. Das heißt also, nicht immer jedes Produkt, was daraus entsteht, führt am Ende dazu, dass es auch erfolgreich gelauncht wird und verkauft wird. Das ist sehr, sehr häufig so. Und dann ist es halt auch immer wichtig, sich darauf zu, also nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. So schön das Sprichwort ist, so ist es aber auch. Weil da fließt natürlich nicht nur Manpower in Form von Teams rein, sondern auch Nerven. Nerven. Und dann ärgert man sich halt am Ende, okay, das hat jetzt gar nicht so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Dann nimmst du das Learning gerne mit. Aber natürlich ist es so, dass Produkte, die diversifiziert werden, also wo neue Produkte daraus entstehen, nicht immer zwangsläufig zu Erfolg führen. Und das finde ich halt schön zu hören, weil das sehr häufig der Fall ist. Es wird sehr wenig darüber geredet, weil warum solltest du jetzt sagen, dass dieses Produkt nicht gut funktioniert hat bei euch? Ne? Und das finde ich schön zu hören, absolut. Weil daraus ist vielleicht dann auch entstanden, über andere Sachen nachzudenken und dem anderen Produkt jetzt mehr Fokus zuzuwenden. Und ich glaube kaum, dass du jetzt noch intensiv darüber nachdenkst, wie du das Produkt jetzt doch noch an den Mann bringen kannst, wenn du einfach mit anderen Dingen beschäftigt bist.
Genau so ist es. Man muss es einfach dann für das halten, was es ist. Es ist eine, war vielleicht auch ein Fehler, das in der Zeit dann schnell zu entwickeln. Andererseits, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss immer mal solche Schlüsse auch zulassen, solche Schnellschüsse. Wir haben zum Beispiel innerhalb einer Woche ein Hilfsprojekt für ukrainische Geflüchtete jetzt ins Leben gerufen, wo wir unser Netzwerk mit Spaces nutzen, um ukrainischen Geflüchteten kostenlose Workspaces zur Verfügung zu stellen. Also die kommen hierher. Am wichtigsten ist dann natürlich erstmal ein Bett zu finden und ein Dach über dem Kopf. Mhm. Aber dann geht es auch darum, wie stelle ich Alltag her und wo kann ich arbeiten, wenn ich in einer total überfüllten Flüchtlingsunterkunft bin beispielsweise. Und solche Themen, das ist halt etwas, wo wir besonders gut drin sind, schnell etwas zu entwickeln und dann zu gucken, wird das angenommen. Und da merken wir gerade, dass da eine ganze Menge Interesse tatsächlich auch ist.
Sehr cool. Also ist da auch noch was Positives für diese Welt dabei?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, da würde ich an der Stelle sagen, ist das doch das perfekte Abschlusswort. Und ich würde erstmal sagen, Carsten, vielen, vielen Dank für deine geilen Insights. Hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Wir sind bei der Aufnahme mit 45 Minuten, also wir sind eine Fußballhalbzeit.
Yay.
Das ist schön zu hören. Ich hoffe, dir hat es natürlich auch gefallen und ich hoffe, du kommst dann natürlich gerne noch ein drittes Mal wieder, wenn sich dann wieder was dazwischen getan hat, ihr expandiert seid oder was auch immer. Aber an der Stelle kann ich natürlich nur sagen, großes Dankeschön geht raus an dich, an Independesk und alles zu dir und Independesk natürlich in den Shownotes. Also falls ihr auf der Suche seid nach einem Schreibtisch oder einer B2B-Lösung des Coworkings, hat Carsten ja von erzählt, meldet euch bei Carsten oder direkt schaut auf der Internetseite Independesk vorbei. Und dann würde ich sagen, ich lasse dir wie letzte Mal auch das letzte Wort, würde mich schon mal verabschieden und sage bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Dein Pascal. Ciao.
Danke dir, Pascal. Wow, letztes Wort. Stimmt, das hatte ich vergessen. Es gibt etwas, was mir unglaublich wichtig ist. Und das ist, dass wir als Unternehmen und als Mitarbeitende Mut haben, Veränderung anzustoßen. Weil wir nur durch Veränderung Verbesserung zulassen können. Und das ist etwas, wo wir alle gemeinsam dran arbeiten können. Nicht nur im Workplace-Bereich, sondern grundsätzlich in unserem Leben, in unserem Alltag. Und das möchte ich alle ermutigen, das zu tun. Trump.